Welcome to Diversity FM, der Podcast. Neues Jahr, neues Glück. Das wünsche ich uns allen. Vor allem nach diesem sehr besonderen Jahr 2020. Vor einem Jahr wusste niemand, dass ein Virus alles auf den Kopf stellen wird. Und auch in Bezug auf Diversity war vieles, was dann kam, vorher unbekannt. Wie zum Beispiel der 19. Februar und Hanau oder Black Lives Matter. Und trotzdem lohnt es sich natürlich, eigene Ziele zu setzen, Projekte anzugehen und neue Kooperationen zu schließen. Weil nur so können Dinge zum Besseren bewegt werden. Dabei wünsche ich dir viel Kraft, Mut, Erfolg und Sinnerfülltheit. In dieser ersten Folge in 2021 geht es um das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Queer Lexikon hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Diversität sicht- und hörbarer zu machen und vor allem jungen Menschen unterstützend zur Seite zu stehen. Mit Fanny und Balthasar habe ich über ihr Projekt gesprochen und weshalb sie sich für diese Themen und die Menschen einsetzen. Geredet haben wir auch über die Verwendung bestimmter Begriffe und überhaupt über die Wichtigkeit von Sprache. Es war ein Genuss, mit den beiden eine Folge aufzunehmen und ich habe so viel gelernt. Dir wünsche ich viel Freude beim Zuhören.
Ja, eine neue Folge, nicht die letzte, also in diesem Jahr noch 2020, aber die kommt ja dann im neuen Jahr raus, am 1. Januar 2021. Und natürlich in diesen Zeiten auch digital, wie sonst. Ich freue mich total, mit Fanny und Balthasar von Queer Lexikon zu sprechen. Ich habe, glaube ich, im Oktober oder Anfang November oder so angefragt, weil ich da einen coolen Post auf Instagram gesehen habe zu Pronomen. Und habe dann gleich gedacht, ich habe da noch zu wenig gemacht dazu und möchte gerne mal dazu sprechen. Dann fragt man und kriegt man eine Antwort und die Antwort war positiv. Und so sitzen wir da jetzt sehr unterschiedlich. Ich in Frankfurt und ihr beide in Freiburg?
Genau, ja, in Freiburg.
Sehr schön, also von daher schön. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Und wir haben ja natürlich gerade schon ein bisschen vorher gesprochen gehabt, im Vorgespräch. Ich glaube, es ist gut, wenn wir, eigentlich steige ich ja gerne mit dieser Diversity-Frage ein, vielleicht mache ich das einfach, sonst geht es hinten runter, weil ihr da wahrscheinlich sehr spannende Sachen erzählt, wo ich nachfragen muss. Bevor ich das aber frage, ist, ich habe ja gesagt, Balthasar und Fanny, und wir alle haben jetzt sozusagen nochmal Pronomen reingeschrieben, er, es und er, sie. Vielleicht steigen wir damit ein, weil ich meine, so ein Gespräch startet ja oft mit dem Namen und mit der Anrede und so weiter. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, erstmal kurz nochmal zwei Sätze zu euch sagen und dann sagen, warum es wichtig ist, auch so ein Pronomen zum Beispiel, wenn man dann über Zoom spricht, kenntlich zu machen. Dass es alle kenntlich machen.
Okay, dann fange ich mal an. Hi, ich bin Balthasar. Ich benutze auf Deutsch entweder das Pronomen es oder er für mich, also beides ist okay und ich fühle mich auch mit beidem wohl. Und auf Englisch benutze ich zum Beispiel they-them-Pronomen. Und genau, ich schreibe meine Pronomen immer bei Zoom oder auch sonst wo mit rein, einfach damit Leute wissen, wie sie mich ansprechen sollen und damit da nicht irgendwelche unangenehmen Fehler auf beiden Seiten passieren, sozusagen.
Ja. Genau. Ich bin Fanny, ich benutze auf Deutsch sie-Pronomen, auf Englisch benutze ich they-them-Pronomen und ich schreibe mein Pronomen eigentlich auch immer dazu, weil so ein bisschen auch als Anreiz, also vermutlich würden bei mir die meisten davon ausgehen, dass ich sie verwende, aber einfach so ein bisschen auch als Anreiz, damit andere Leute das auch machen und da so eine gewisse Grundoffenheit vielleicht im Raum immer hergestellt wird für die Möglichkeit, einfach andere Pronomen auch zu verwenden.
Könnt ihr mal sagen, vielleicht, warum ihr das wichtig findet, sozusagen, dass wir es grundsätzlich machen? Und dann stelle ich mir eine ganz praktische Frage. Wie machen wir das im Gespräch? Sind wir viel digital unterwegs? Da gibt es die Möglichkeiten. Aber wenn ich jemanden auf der Straße treffe oder auch in anderen Offline-Zusammenhängen, ist das ja auch nicht möglich. Ich weiß nicht.
Soll ich?
Ja,
genau. Also grundsätzlich ist es einfach wichtig, damit es normalisiert wird, dass Pronomen einfach nichts sind, was man jetzt irgendwie einfach sehen kann. Also viele Leute gehen ja davon aus, ich sehe eine Person, ich sehe ihr Geschlecht an, ich sehe ihr Pronomen an, aber das sind halt drei Dinge, die nicht notwendigerweise irgendwie von einem aus andere folgen. Also selbst wenn ich jetzt eine Person irgendwie als weiblich lese, heißt es nicht, dass die sich irgendwie, also dass sie auch eine Frau ist, und vor allen Dingen heißt es auch nicht, dass sie Sie-Pronomen verwendet. Also das sind halt drei unterschiedliche Dinge. Und einfach allein schon um diese Idee, dass das halt getrennte Sachen sind, zu normalisieren, ist es halt wichtig, dass man das irgendwie immer auch ein Stück weit markiert und dazu schreibt. Und im Alltag kann man ja zum Beispiel, also wenn ich jetzt jemanden treffe, je nach Situation mache ich es schon so, dass ich auch mein Pronomen dann irgendwie dazu sag, und die Person dann einlad, auch quasi ihr Pronomen dazu zu sagen. So, also es geht schon. Ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber.
Ja, ich würde halt auch sagen, also da haben wir jetzt gerade fast einen Vorteil draus, dass halt so viele Sachen online stattfinden, weil da ist es einfach so simpel, das deutlich zu machen, das einfach dazu zu schreiben. Im Alltag stimmt das, das ist teilweise schwieriger. Und ich meine, das ist schon so ein bisschen eine quasi so selbstverständliche Sache, die jetzt auch nicht unbedingt bewusst passiert, dass wenn wir halt Leute auf der Straße treffen oder irgendwo sehen, dass wir die einfach im Kopf schon einkategorisieren in Mann oder Frau, je nachdem, wie sie aussehen. Manchmal halt vielleicht noch irgendwie denken, oh, das ist jetzt aber schwierig, ich weiß jetzt nicht so genau, wo ich diese Person reinkategorisieren soll. Aber das ist halt was, was unser Kopf ganz schnell automatisch macht. Und ich glaube, da ist es vor allem irgendwie wichtig, dass wir das bei uns selber einfach hinterfragen und so ein bisschen uns da ausstoppen, wenn wir merken, dass das passiert. Und ich mache das zum Beispiel auch so, wenn ich neue Leute kennenlerne, irgendwie mit jemandem ins Gespräch komme, dass ich meistens am Anfang halt dazu sage, ich benutze übrigens Er-Pronomen, damit das halt einfach von Anfang an klar ist und damit es da halt auch eine quasi Gesprächsöffnung zu diesem Thema hingibt, dass Leute halt auch die Möglichkeit bekommen, zu sagen, wie sie gerne angesprochen werden wollen.
Wie funktioniert das? Wie gut funktioniert das?
Mal so, mal so. Also es kommt auch natürlich immer drauf an, mit wem man redet. Wenn das jetzt Leute sind, die selber auch so sich schon irgendwie mit dem Thema Geschlecht auseinandergesetzt haben, dann ist das sehr viel einfacher. In anderen Kontexten war das auch zum Beispiel einfach so, dass das komplett zu Irritationen geführt hat oder irgendwie zu Unsicherheit, dass Leute gar nicht mehr so richtig wussten, wie sie über mich reden sollen, obwohl ich es ihnen ja gesagt hatte so. Ja, also ich glaube, es bietet einfach zumindest immer mal einen Fuß in die Tür so.
Sehr schön, super. Also da haben wir auch schon Fuß in die Tür bekommen in dieses Gespräch. Und genau, ich habe euch schon gesagt mit der Standardfrage zum Thema Diversity, weil ich finde es total wichtig. Ich habe ja lange überlegt, wie nennen und so weiter. Es muss ja was Knackiges sein. Es darf jetzt auch nicht zu lang sein für so einen Podcast. Und das, was mich auch ausmacht, würde ich mal sagen jetzt. Und natürlich ist die Frage, was verbindet man, was steckt dahinter? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die es kritisieren, es gibt Menschen, die es bestärken, es gibt so, und manche, die gar nichts damit anfangen können. Könnt ihr was mit dem Begriff Diversity anfangen, oder was verbindet ihr mit dem Begriff?
Also, ich kann mal anfangen. Genau, ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht in den letzten Tagen. Und ich glaube, das findet so auf zwei Ebenen statt, weil ich zum einen das kritisch sehe und zum anderen auch irgendwie sehr viele Chancen darin sehe. Also, weil die Kritik, die ich daran immer sehe, ist, dass Diversity auch oft als sowas kapitalistisch Vermarktbares irgendwie verwendet wird. Und dann stellt man halt so irgendwie eine queere Person ein und dann ist man plötzlich voll queer-positiv irgendwie. Und oder andere marginalisierte Kategorien, welche auch immer, genau. Und auf der anderen Seite, also gerade so persönlich beschäftige ich mich gerade in meinem Alltag viel so mit Diversität in Medien, einfach aus persönlichem Interesse. Und da gibt es halt einfach sehr viel Schönes auch, was queere Repräsentationen angeht, etc. Also genau, halt auch so auf der anderen Seite wieder die Chance, wenn es eine wahre Diversität gibt, irgendwie von diesem Konzept. Genau.
Ja, wie ist mit dir weiter so?
Ja, also ich sehe es ähnlich ambivalent. Diversity ist jetzt so ein Begriff, den ich selten verwende, einfach weil ich ihn sehr schwammig finde. Also ich finde, da ist sehr viel Potenzial drin, irgendwie rundum alles Mögliche abzudecken. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie eine gewisse Schwierigkeit da drin, einen Begriff zu haben, der so offen ist. Ich bin jetzt zum Beispiel auch gerade so, also ich bin in den Endzügen von meinem Master in Gender Studies und fange halt auch so langsam an, so ein bisschen mich umzugucken, was gibt es so für Stellen. Und also Diversity ist ein Begriff, der mir halt vor allem immer in Stellenanzeigen auffällt, wenn es dann irgendwie Leute gibt, so zum Beispiel im kulturellen Bereich oder auch im politischen, gesellschaftspolitischen Bereich, wo dann Stellen ausgeschrieben werden für irgendwie Leute für Diversity Management oder was auch immer. Und meistens, wenn ich dann mal genauer reingucke, was sie damit überhaupt meinen, ist zum Beispiel sowas wie Queerness, queere Identität da gar nicht drin oder nur so ganz am Rande irgendwie mitgedacht. Von dem her sehe ich da irgendwie halt auch eine gewisse Schwierigkeit da drin, diesen Begriff zu haben. Andererseits ist es halt auch so, dadurch, dass, also es entstehen auch Potenziale dadurch, dass er so offen ist, weil ich dadurch dann halt auch immer sagen kann, hey, wenn von Diversity die Rede ist, kann ich mich immer angesprochen fühlen und kann ich irgendwie immer mitmischen. Und ich finde es allein schon deswegen spannend, weil ich mir dann auch nochmal Gedanken drüber gemacht habe, wie machen wir das eigentlich beim Queer Lexikon? Also so einen Begriff wie Diversity verwenden wir da nicht. Meistens versuchen wir eher, Sachen sehr genau zu benennen. Also zwar heißen wir Queer Lexikon auch spezifisch deswegen, weil halt Queer ein ähnlich offen gefasster Begriff ist. Aber zum Beispiel auch auf so unserer Startseite oder auf unseren verschiedenen Plattformen, die wir verwenden, ist es uns halt immer wichtig, genau zu sagen, hey, wir sind eine Plattform für und dann eine Aufzählung von Schwule, Lesbische, Bisexuelle, Pansexuelle, Asexuelle, Aromantische, Nichtbinäre, Transgeschlechtliche und so weiter. Also dass wir halt diese ganze Auflistung machen von Leuten, für die wir da sind, damit halt eben niemand hinten runterfällt oder wenn jemand hinten runterfällt, die Person sich dann melden kann und sagen kann, halt Moment mal, hier stehe ich nicht mit dabei, könnt ihr irgendwie auch noch mich berücksichtigen. Ja, das finde ich irgendwie recht wichtig.
Und daran anschließend, ich glaube, das Queerlexikon ist auch eine der wenigen Plattformen, also wir achten wirklich sehr stark darauf, dass wir auch diese kleineren Labels, die bei anderen Gruppen oftmals hinten runterfallen, also gerade sowas wie Asexualität, obwohl es viele asexuelle Menschen gibt, fällt oft irgendwie hinten runter und wir achten aber schon immer darauf, dass wir das dann aber auch ausschreiben und auch irgendwie mit dabei haben, wirklich als eigenes Ding. Also ich glaube, das kommt bei uns vielleicht so ein bisschen, ja, also in diese Diversity-Sache rein, aber genau, uns ist halt immer auch sehr wichtig, sehr präzise mit der Sprache zu sein und wirklich auch zu sagen, was wir meinen. Genau.
Das finde ich total anregend. Ich finde, ich hatte ja überlegt gehabt, muss ich die Frage überhaupt stellen, weil jede Person macht so seins. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja schon eine Verbindung und eine Gemeinsamkeit. Und gerade jetzt in diesen Zeiten finde ich auch wichtig, immer wieder zu schauen, was verbindet uns eigentlich bei all der Unterschiedlichkeit. Und was ich immer schön und wichtig finde, ist, dieses Präzise zu sein. Mhm. Ja, das ist total wichtig. Und auch nochmal in die einzelnen Dimensionen, wenn man will, von AGG-Dimensionen reinzugehen. Und die sind auch total komplex. Da gibt es Widersprüche, da gibt es Spannungen, da gibt es all das. Ne? Und das ist natürlich mit einem Begriff, der versucht, ein Dach dafür zu sein, schwierig. Und trotzdem an das erste Podcast-Gespräch, die erste Folge mit Anne Gehler, die ja auch bei Eine Welt der Vielfalt, wo ich sozusagen meine Ausbildung halt der Börse aufgeben hatte, war nochmal zu sagen, naja, wie kriegen wir es eigentlich in der Solidarität zwischen den unterschiedlichen Merkmaldimensionen hinzubekommen, darauf wäre und auch so horizontalen Ansatz zu haben. Für mich selber heißt es, jemand, der in dem Bereich Rassismus, Hautfarbe, also da stark geprägt wurde, da irgendwie nochmal auch über andere Formen nachzudenken und zu überlegen auf, wo habe ich denn Privilegien eigentlich? Mhm. Ne? Und wo kann ich auch eine Verbundenheit herstellen? Weil es gibt ja doch schon vielleicht so einen gemeinsamen Nenner, ein Mechanismus, um den es zu sprechen gilt und so weiter. Und versucht, alle einzuschließen. Aber das ist natürlich die Herausforderung, alle Personen einzuschließen und trotzdem noch das gemeine große Ganze zu sehen. Das wäre so zumindest mein Ansatz, den zu versuchen in dem Podcast, in dem ich mit unterschiedlichen Menschen spreche. Deswegen freue ich mich total, weil ich auf dem Gebiet zumindest noch nicht so viel gemacht habe, noch nicht so viel weiß, aber zu sagen, ja, das ist so. Und trotzdem mir die Chance auch zu geben, auch damit die Zuhörerinnen, Neues zu lernen. Ich habe zur Gewichtsdiskriminierung etwas gemacht, wo ich auch nicht so fit bin. Also auch das, ne, wer ist schon, der weiß schon über alles Bescheid. Mhm. Das ist für mich nochmal die Stärke und die Möglichkeiten. Aber alle, was ich gesagt habe, mit sozusagen sehr kapitalistisch, dann sozusagen Instrument und so weiter, das kann ich alles nachvollziehen.
Ja, nee, aber also würde ich auch nochmal voll zustimmen, dass eben so das große Potenzial da drin schon auch ist, dass es halt Verbindungen und Verknüpfungen schafft. Ich frage mich nur, ob da Diversity das richtige Wort dafür ist, weil das irgendwie so von außen aufgestülpt wirkt. Also gar nicht was, was jetzt irgendwie aus den Solidarisierungsstrukturen selbst sich entwickelt hat, sondern irgendwie so, aber also da habe ich mich auch einfach nicht genug mit dem Begriff und mit der Geschichte des Begriffs auseinandergesetzt, um das klar sagen zu können. Ja, ich finde es, also ich sehe absolut beide Seiten und auch gerade das große Potenzial in der Verbindung von verschiedensten Gruppen, die alle da irgendwie mit reinfallen.
Ja. Also mir zum Beispiel ist auch beim Instagram-Account immer wichtig, wenn ich irgendwie von People of Color eine Anfrage bekommen, ob wir was teilen können, dass wir dann unsere Plattform auch zum Beispiel nutzen, wenn das irgendwie mit unserem Content zusammenpasst, das dann auch wirklich zu teilen, also präferiert, weil das halt einfach dann auch wieder so eine gewisse, naja, also das stellt dann auch wieder so eine gewisse Solidarität her und da kann man dann so seine, also sein eigenes Publikum dann wieder nutzen und das Ganze so ein genau, bisschen diverser genau. machen, so.
Genau, genau. Ja, ja, genau, das in der Praxis, genau. Also wunderbar, danke, also total anregend an der Stelle. Und jetzt habt ihr kurz was zu eurem Namen gesagt ich hatte euch über Instagram, wie gesagt, angesprochen, Queer Lexikon. Und ich habe jetzt schon im Vorgespräch gemerkt, das ist mehr als der Instagram-Account. Also sagt einfach mal, was macht ihr so, wer verbirgt sich dahinter, wie macht ihr das?
Ja, da steige ich am besten mal direkt ein, weil ich bin seit fast von Anfang an in diesem Projekt dabei. Also das Queer Lexikon gibt es noch nicht unter dem Namen, aber so in die Richtung schon seit ungefähr 8 Jahren. Also 2012 wurde das Projekt gestartet. Damals von 2 Leuten, und zwar Annika und Xenia, die beide auch immer noch im Team sind und mit denen ich zusammen inzwischen in dem Vorstand von unserem Queer Lexikon e.V. bin. Also wir sind ein eingetragener Verein inzwischen. So hat das aber alles gar nicht angefangen. Also wir haben angefangen als so eine Art Wiki-Projekt, also irgendwie Lexikon-Projekt, wo es halt darum ging, wir wollen gerne deutschsprachige Informationen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sammeln, weil es zu dem Zeitpunkt einfach auf Deutsch sehr, sehr wenig gab. Das war irgendwie also so, passt alles so im englischsprachigen Bereich und das fanden wir wenig zugänglich. Und daraus hat sich dann ganz, ganz viel entwickelt. Also dieses Projekt war halt ursprünglich, oder dieses Lexikon- oder Wiki-Projekt war halt ursprünglich so gedacht, ja, wir machen irgendwie hier so wissenschaftlich recherchierte Artikel, die aber in relativ simpel verständlicher Sprache sind, die dann zum Beispiel halt auch von SchülerInnen, StudentInnen genutzt werden können für irgendwie so Forschungsprojekte oder Seminararbeiten oder Hausarbeiten. Und das hat sich dann aber ganz schnell entwickelt zu ganz vielen verschiedenen Sachen, die wir gemacht haben, einfach weil wir gemerkt haben, die Bedarfe sind da so unterschiedlich und es gibt ganz viel, was wir irgendwie abdecken könnten, wenn wir dann irgendwie genug Leute dafür hätten. Das ging dann irgendwie los, dass wir einen Podcast gestartet haben, beziehungsweise halt so ein Videoformat, den Podcast Buchstabensuppe für YouTube, wo wir halt dann zu den Themen, die wir in den Lexikon-Artikeln behandelt haben, auch YouTube-Videos gemacht haben. Zum Beispiel dazu, also zum Thema, was ist eigentlich Intergeschlechtlichkeit oder wie funktioniert Sprache und Diskriminierung im Zusammenhang. Oder wir haben was gemacht dazu, wie man in Deutschland transitionieren kann als Transperson. Das war dann so der nächste Schritt und dann haben wir festgestellt, wir brauchen da mehr Leute dafür. Also wurde dieses Team immer und immer größer. Und jetzt inzwischen sind wir halt diese große Webseite, also queerlexikon.net, queer-lexikon.net, so, und haben halt ganz viele Social-Media-Auftritte, also Instagram ist einer davon, Facebook haben wir auch, Tumblr hatten wir zwischendurch mal gemacht und sind halt
eben... Und? War nicht so gut, wie war das?
Ja, Tumblr ist halt wirklich fast ausschließlich englischsprachig. Das heißt, selbst Leute, die da sind, die eigentlich deutschsprachig sind, machen halt fast keinen deutschsprachigen Content, sondern es passiert halt alles auf Englisch. Und dadurch, dass wir uns halt spezifisch vorgenommen haben, wir wollen deutschsprachige Ressourcen zur Verfügung stellen, war das halt für uns einfach nicht so eine sinnvolle Plattform. Genau, aber das sind halt so Projekte, die entstanden sind. Dann haben wir
Twitter
viel
haben wir noch.
Mehr. Genau, Twitter haben wir, sorry, das ist mir jetzt hinten runtergefallen. Genau, und dann haben wir halt auch festgestellt, die Videos sind gerade nicht so das Relevante. Es ist eigentlich viel wichtiger, mit irgendwie Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Also Jugendliche sind unsere Hauptzielgruppe, und zwar vor allem queere Jugendliche, in jeder Form von Auflistung, die ich vorher genannt habe. Und dadurch ist halt zum Beispiel dann so ein Projekt wie unser Kummerkasten viel wichtiger geworden, oder auch der queere Support-Chat, den wir anbieten. Also der Kummerkasten, das ist so eine anonyme Fragenbox, die auf unserer Webseite existiert, wo halt Leute Fragen einschicken können, ohne dass sie irgendwie Auskunft über sich geben müssen. Und die Fragen beantworten wir dann öffentlich auf unserer Webseite. Und der queere Chat zum Beispiel, das ist halt eine moderierte Chat-Plattform, die täglich zwischen 17 und 19 Uhr stattfindet, wo dann halt immer eine Person aus unserem Team da ist und wo queere Jugendliche sich miteinander austauschen können. Das ist zum Beispiel was jetzt gestartet hat im Mai, als halt sämtliche queere Jugendgruppen in Deutschland nicht sich treffen durften wegen Corona, und wir dann halt gesagt haben, hey, wir würden irgendwie gerne einen Ausgleich schaffen und wir würden gerne irgendwas anbieten. Also im Prinzip ist Queerlexikon ungefähr alles das, was halt gerade gebraucht wird oder wofür wir halt gerade so die Ressourcen haben. Und wir sind auch inzwischen ein Team aus 13, 14 Leuten, die an ganz unterschiedlichen Stellen da ganz unterschiedliche Arbeit machen. Ja, und wir versuchen einfach so viel wie möglich abzudecken, was manchmal schwierig ist, weil es ist alles ehrenamtlich, was wir tun. Also wir kriegen inzwischen so ein bisschen Gelder rein durch so Patreon und so. Aber das ist eher das, was wir halt brauchen, um laufende Kosten zu finanzieren. Also niemand bei uns wird bezahlt für unsere Arbeit. Wir machen das alles ehrenamtlich. Und ja, deswegen machen wir halt, was wir können und worauf wir Lust haben, sozusagen.
Also Bedarf wäre, glaube ich, noch ganz viel mehr. Also wir haben allein dieses Jahr, wie viele, 600 Kummerkastenfragen, glaube ich, reinbekommen. Also es ist wirklich, der Bedarf ist da. Es ist halt, also ich glaube, der größte Posten so an Arbeit fließt wirklich in diesen Kummerkasten und den Chat. Und das wäre sicherlich Bedarf für mehr, aber es ist einfach halt, ne, wenn man das in seiner Freizeit macht irgendwie.
Ja, total. Das ist ja das strukturelle Problem, was immer auftaucht. Mhm. Wie läuft es mit dem Chat? Also ist es so, dass man so wie wir jetzt irgendwie sich sieht, oder ist das tatsächlich Chat über schriftlich?
Ganz altmodischer Chat, wo man schreibt miteinander, genau. Aber halt moderiert, also so, damit keine Trolle reinkommen. So.
Mhm. Wir benutzen da die Plattform Rocket Chat. Also es ist auch jetzt nichts, was wir komplett selber gebaut haben oder so, sondern es ist halt einfach so ein textbasierter Chat, wo es verschiedene Channels gibt zu Themen. Also es kann sich ausgetauscht werden zu so Sachen wie Coming Out und so Fragen von Geschlecht und sexuelle romantische Orientierung. Aber halt auch so ganz banal, sage ich jetzt mal. Man kann sich über seine Lieblingsbücher und Filme austauschen und irgendwie über seine Hobbys reden. Und also es ist inzwischen so, dass da einfach auch Leute hinkommen, um nachmittags einfach mal 1-2 Stunden mit Leuten zu quatschen. Und jetzt gar nicht spezifisch irgendwie nur zu den Themen, sondern halt, worauf man gerade so Lust hat. Genau.
Und also jetzt bin ich mal, also das ist, glaube ich, wichtig, nochmal so die Historie zu sehen. Ist ja auch fast schon mit 8 Jahren, kann man schon sagen, Historie. Und dass ihr sagt, rund um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auf Deutsch und eine Zugänglichkeit auch zu schaffen. Und wenn ihr jetzt nochmal drauf schaut, ist das, würdet ihr sagen, also nochmal die Nachfrage, ist tatsächlich, war da so viel Angebot oder gab es da überhaupt irgendwas auf Deutsch? Wissensaufbau, also sagt ja auch nochmal Wiki und Lexikon und so weiter, hat sich das nochmal verändert in den letzten Jahren? Wie hat sich das verändert? Oder gibt es immer noch Sachen, der Bedarf ist groß und es gibt einfach viel zu wenig, was es eigentlich bräuchte?
Also ich kann mal sagen, so am Anfang, was es zum Beispiel fast gar nicht gab und worauf ich mich dann auch in meinem persönlichen Aktivismus sehr konzentriert habe, waren so deutschsprachige Ressourcen zum Thema Asexualität oder das asexuelle und auch das aromantische Spektrum. Da gab es fast gar nichts. Und auch gerade so im Bereich Trans- und Nichtbinarität gab es super viele Begriffe und Labels auf Englisch und Definitionen dazu auf Englisch und Austausch dazu und eine rege Community, alles auf Englisch. Und ich weiß halt von mir selber, dass ich diese Begriffe alle schon viel früher gebraucht hätte für meine eigene Identitätsfindung und aber halt erst sehr spät entdeckt habe, weil ich halt, als ich so im jugendlichen Alter war, noch gar keinen Zugang zu diesen ganzen englischsprachigen Communities hatte, weil mein Englisch auch einfach nicht gut genug war. Und das war halt so das, was wirklich wichtig war, wo wir halt gesagt haben, da setzen wir an und wo wir auch über die Jahre hinweg bis heute noch feststellen, genau da ist auch der Bedarf, also genau bei diesen eher so Nischenthemen. Also es gibt zum Beispiel super viel auch im deutschsprachigen Raum so zur Vernetzung von zum Beispiel schwulen Jugendlichen oder schwulen Menschen im Allgemeinen. Es gibt auch inzwischen immer mehr so lesbische Vernetzung und Anlaufstellen für lesbische Menschen, aber es gibt halt sehr, sehr wenig in anderen Bereichen. Und gerade diese anderen Bereiche versuchen wir halt abzudecken.
Also tatsächlich daran anschließend, das war bei mir so ein bisschen die Motivation, warum ich im Sommer eben mal angefangen habe, diese Instagram-Posts, also diese Infoposts zu schreiben, weil mir einfach auffiel, dass, also ich auf meinem privaten Instagram-Channel genieße ich einfach sehr immer diese Infoposts zu allen möglichen Themen. Und es gibt auf Deutsch einige zu verschiedenen antirassistischen Themen und feministischen Themen etc. Aber mir fiel halt auf, dass wirklich die queeren Themen, also gerade die etwas nischigeren, total fehlten. Und ich habe, also das war mir dann auch so ein bisschen wichtig. Und gerade zu Asexualität findet man da halt außer uns eigentlich nicht wirklich was. So, genau, also es ist leider immer noch so, dass je nachdem, um welche Labels es geht, das wirklich immer noch sehr unbekannt ist und irgendwie, ja.
Ja, spannend. Also nochmal auch zu gucken, also die Unterscheidung auch nochmal innerhalb. Also wir haben vor allem Diversity und dann nochmal die Dimension, aber wenn wir jetzt in die Dimension, wenn wir sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, auch da nochmal zu sagen, da gibt es Dinge, die mehr sichtbar sind und Dinge, die überhaupt noch nicht wirklich benannt sind. Was du, Balthasar, sagst, ist auch mal spannend zu sagen, naja, wenn ich bestimmte Begriffe nicht kenne, hat das auch was mit der Identität zu tun. Ne? Dass sie sagen, ach so, das könnte etwas für mich sein, da gehöre ich vielleicht dazu oder auch nicht. Also auch die Frage, wenn Identität sehr wichtig ist, über Sprache, wenn das die sehr deutlich wird.
Ich glaube, das ist auch bei ganz, also bei mir zumindest, das ist so ein bisschen die Motivation, warum ich dieses Projekt so gern mache, weil ich eben auch, hätte ich den Zugriff auf das, was wir jetzt aufgebaut haben vor 10 Jahren gehabt, wäre bei mir, glaube ich, viel anders gelaufen irgendwie. Und ja, das ist auch, glaube ich, für ganz viele Leute, die uns unterstützen, so die Motivation. Ja.
Finde ich jetzt nochmal einen guten Punkt, weil das wäre jetzt so die Frage dahinter, neben dem, was ihr macht und wie ihr es macht, warum ihr das macht, was ihr macht. Also was ist sozusagen nochmal eure intrinsische Motivation, das vielleicht so sagen, ja, das, wie du es gerade sagst, hätte ich das vor 10 Jahren schon gehabt, hätte ich mir geworden. Also was steckt so dahinter? Ihr habt schon ein bisschen das angefangen, aber es wäre schön, wenn ihr das mal ausführen könntet.
Also da, ich würde mich direkt Fanny anschließen. So der Grund, warum ich damals in dieses Projekt eingestiegen bin und warum das so zu meinem Herzblut geworden ist, ist tatsächlich, dass ich immer wieder gedacht habe, genau diese Arbeit, die wir hier leisten, das ist was ich in jugendlichen Jahren gebraucht hätte sozusagen. Und es ist einfach sehr schön bestätigend zu sehen, dass immer wieder halt Jugendliche auch zu uns kommen und uns sagen, hey, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe nichts in der Richtung gefunden und irgendwie endlich fange ich an, so ein bisschen Klarheit zu bekommen. Da ja sehe ich einfach auch so meine Rolle oder unsere Rolle als Projekt darin, einen ersten Zugang zu diesen ganzen Themen zu schaffen und irgendwie auch einen möglichst einfachen Zugang, der nicht schon direkt mit irgendwelchen Regeln und Vorschriften verbunden ist, also der jetzt nicht kommt und sagt, okay, also es gibt hier diesen Begriff und genau, also zum Beispiel halt den Begriff Trans und genau auf diese und jene Weise hast du jetzt trans zu sein und wenn du diese und jene Richtlinie nicht erfüllst, dann bist du nicht trans oder so, sondern wir versuchen halt einen möglichst einfachen Zugang zu schaffen, der halt auch nicht so auf Gatekeeping beruht oder halt darauf, irgendwelche Regeln zu machen, wie das jetzt auszusehen hat, sondern wir wollen halt einfach ganz viele Angebote machen, in der Hoffnung, dass eins davon vielleicht dieser Person was bringt oder verschiedenen Leuten.
Ja, das ist super wichtig, was du sagst, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir in manchen Diskursen so ein bisschen ein Gegengewicht sind zu Leuten, die sehr stark so eine Meinung haben, wie zum Beispiel Transsein auszusehen hat. So. Und also das ist zum Beispiel was ich auch super schön finde an dem Projekt, dass, also zum einen, ich mache jetzt nur einmal die Woche den Chat, das heißt, ich bin meistens so mehr so damit beschäftigt, so dass so irgendwie an der Seite zu arbeiten oder irgendwie Social Media. Das heißt, ich habe weniger so diesen direkten Kontakt, aber also über den Kummerkasten kriege ich ja schon auch was mit und ich finde einfach, also gerade so dieses Feedback sehr, sehr erfüllend immer und auch einfach zu wissen, dass man da irgendwie Leuten hilft. Und um auf den Kummerkasten zu sprechen zu kommen, da komme ich jetzt nochmal zurück zu meinem Punkt. Da kommt halt ganz, ganz oft, also wirklich, ich glaube, mehr als die Hälfte oder so der Fragen sind, darf ich dieses Label haben? Darf ich mich so nennen? Bin ich das überhaupt irgendwie? Oder bilde ich mir das alles nur ein? Oder so dieses Ganze. Und ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen so die Stimme, die sagt, natürlich darfst du das. Also dir kann niemand vorschreiben, wie du dieses Label zu sein hast. Die kann niemand vorschreiben irgendwie genau so. Und wenn du diese Kriterien nicht erfüllst, dann bist du da nicht drin irgendwie. Also es ist mir halt auch immer sehr wichtig, so dass jede Person sich eigentlich in diesem queeren offenen Raum irgendwie auch aufgehoben fühlen kann.
Ja, das finde ich immer schön, auch also nochmal zu hören, was sind so eigentlich die Themen. Also weil das ist ja nicht entscheidend, was ihr jetzt als die aktiv sich einbringen und sagen, das ist wichtig, sondern dass die sagen, das ist mein Thema, das sind meine Fragen, da habe ich Probleme, da weiß ich nicht weiter, bitte helft mir da. Wenn du sagst jetzt, dass ganz viele Fragen sind, darf ich mich so nennen, kommen, vielleicht können wir kurz nochmal da reingehen, weil was ist das, was ihr da raushört oder was steckt dahinter? Warum ist diese Unsicherheit? Woher kommt die? Weil jetzt könnte man sagen, naja, ich nenne mich jetzt kurzum, also beim Namen fängt schon an. Also ich habe, wobei, jetzt kann ich selbst die Frage beantworten, schon allein bei meinem Namen, eigentlich kurzum, aber im Ausweis wurde dann, als ich mit einem Jahr gekommen bin, wurde dann Fessum draus, wegen Standesbeamter, das so entschieden hat. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, nee, ich will es jetzt wirklich auch amtlich anders machen, ja. Und denke so, ja, also viele praktische Probleme oder so, keine Lust, das alles zu machen, was auch damit einhergeht. Aber auch die Frage, naja, stimmt, darf ich das, sollte ich das und so weiter. Also vielleicht ist es so ein bisschen, das war meine erste Assoziation, aber sag mal selbst.
Ja, also diese Frage, darf ich mich so nennen, ist es überhaupt okay, dass ich zum Beispiel mich schlecht fühle, wenn mich Leute anders ansprechen, weil ich erfülle ja dieses und jenes Kriterium nicht von Leuten, die sich wirklich schlecht fühlen, wenn sie falsch angesprochen werden, zum Beispiel. Das ist halt so eine Frage, die immer aufkommt, zum Beispiel, ich bin in Anführungszeichen nur nicht binär und gar nicht trans. Darf ich deswegen mich diskriminiert fühlen, wenn Leute einen falschen Namen oder falsche Pronomen für mich verwenden? Ist zum Beispiel eine Frage, die immer mal wieder aufkommt. Und das ist halt sowas, wo ich einerseits sage, ich kann absolut diese Sorge und Angst nachvollziehen, weil so oft Leute erstmal beweisen müssen, dass sie sich wirklich schlecht fühlen und dass es ihnen wirklich nicht gut tut, anders benannt zu werden und auch wirklich nur dieses negative Gefühl als ausschlaggebend gilt. Also es reicht gar nicht aus zu sagen, hey, ich fühle mich einfach besser, wenn Leute einen anderen Namen verwenden. Wenn Leute meinen richtigen Namen verwenden, scheint irgendwie gar nicht ausreichend zu sein, so in der weiten Gesellschaft. Und deswegen müssen Leute sich immer erstmal beweisen, dass es wirklich notwendig und die einzige richtige Lösung ist. Während ich halt denke, das ist oft gar nicht so. Manchmal gibt es halt viele Optionen und manche sind richtiger als andere. Und das ist aber nicht das, was die Gesellschaft oft sagt, so, sondern es wird viel zu oft in komplett radikal getrennten und binären Systemen von richtig und falsch gedacht. Und das spiegelt halt die Lebensrealität von vielen Menschen gar nicht wider. Und das ist da, wo halt Unsicherheiten entstehen, wo Leute sich dann plötzlich fragen, oh, ist das aber wirklich der Begriff, den ich benutzen darf? Ist das wirklich ein Name, den ich benutzen darf? Darf ich auch wirklich Leute darauf hinweisen, dass sie diesen Namen benutzen müssen für mich? Also so diese Unsicherheit, da liegt einfach ganz viel drin, also liegen ganz viele Ängste drin, die halt durch die Gesellschaft auch geschürt werden und durch dieses Schwarz-Weiß-Denken, denke ich mal.
Ich möchte kurz da einhaken, wo wir es von präziser Sprache haben. Falls das so rüberkam, genau, also wir sagen auch immer, dass nicht-binäre Leute, wenn sie sich trans nennen wollen, sind sie auch trans und quasi, also genau, das kann sein, dass das irgendwie nicht ganz verständlich war, aber die Frage kommt oft, dass Leute Nicht-Binarität und Trans komplett gegeneinander irgendwie abschneiden, aber an sich sind nicht-binäre Leute meistens auch trans, genau, wenn sie das Label wollen. Und ich möchte auch noch ein bisschen anschließen, weil ganz viel Verunsicherung meinem Eindruck nach auch daher kommt, dass gerade Identität halt was sehr Komplexes ist, ne? Und gerade queere Identitäten auch oft widersprüchlich, schwierig, irgendwie komplex und also auf eine Art sind, wo Worte auch nicht immer ausreichen. Und wenn man sich irgendwie Labels gibt, die dann auch manchmal im Widerspruch stehen, also irgendwie so die Frage, keine Ahnung, darf ich mich jetzt lesbisch und nicht binär nennen zum Beispiel? Und wir würden sagen, natürlich, also klar. Aber das ist dann für manche Leute halt ein Widerspruch. Und also da hängen sich, glaube ich, auch einige Leute dran auf, dass so die einzelnen quasi, also ich nenne es jetzt mal Identitäten, die man sich aneignet, irgendwie dann auch irgendwie gegeneinander zu laufen scheinen. Und man muss vielleicht, also ich persönlich finde es super schön, dieses Spannungsverhältnis auch auszuhalten. Aber ich glaube, da hängen sich ganz viele Verunsicherungen auch dran auf, dass man halt, man wird ja so erzogen, dass man einfache Lösungen möchte, ne? Gerade für Sexualität und Geschlecht möchte man einfache Lösungen, nämlich am besten zwei und bei Sexualität nur eins und so einfach wie möglich irgendwie, keine Schwierigkeiten und es ist halt komplexer irgendwie.
Ja, und ich glaube, das ist so das Thema, was wir grundsätzlich, ich sage jetzt mal, im Diversity-Bereich haben, was, glaube ich, auch so zurückklickt in den letzten Jahren, diese Komplexität. Und auch der Versuch, Komplexität zu reduzieren. Mhm. Ja. Und ich meine, selbst bei Corona merkt man das gerade, ne, dass es super komplex ist. Und dann zu sagen, hier, diesen Schuld, das kann helfen, so und so weiter. Und dass das auch Wissenschaftler, was wir merken, diese ganzen Virologen auch nicht erbringen können, zu sagen, ja, wir haben das Rezept, wir haben die Impfung und dann ist alles gut. Vor allem, jetzt hört, der mutiert, kann auch noch mutieren und so weiter. Mhm. Und das übertragen aber auch bei diesen ganzen Diversity zu sagen, naja, okay, die Dinge sind kompliziert, differenziert, so weiter. Und das führt auch schon zu sehr großen, das auch wiederum führt zu Verunsicherung. Die Frage ist, bei wem? Ne? Also, und auf wessen Lasten machen wir da weiter? Und ich würde gern, weil ich das so spannend finde, auch nochmal schauen, und eine Antwort von euch ist ja, nochmal eine Orientierung zu geben. Oder nochmal, also auch über, jetzt, ich sehe vor allem Instagram, oder über eure Homepage, Kummerkasten, Chat, nochmal, also einmal nicht zu sagen, so ist es, sondern nochmal, deswegen sage ich eher Orientierung geben und sagen, naja, aber auch die es nicht wissen, die sich überhaupt nicht in dem Bereich auskennen, vielleicht ist es auch die Zielgruppe gerade da, zu sagen, naja, achtet mal auf Sprache und wir sagen, aber wir können ja auch davon ausgehen, dass alle alles wissen müssen, sondern wir geben mal ein bisschen Orientierung. Da finde ich zum Beispiel jetzt, wenn ich gleich direkt reinschaue, dieses Was ist was, mhm, eigentlich so banal, aber auch so toll, weil ich glaube, da fängt es schon an. Und gerade bei der Frage von Sexorientierung, nochmal die Frage von Gender, von romantischer Orientierung und so weiter, vielleicht könnt ihr da nochmal kurz reingehen und sagen hier, was ist eigentlich was an der Stelle? Warum ist es, was ihr vorhin auch gesagt, die Unterscheidung zwischen sexuell und Geschlecht und so weiter zu unterscheiden? Warum ist es wichtig?
Soll ich kurz oder magst du?
Du kannst gerne, ja.
Okay, genau. Also was eigentlich mein Ziel war mit diesem Post, war, es hängt sich viele Probleme hängen sich daran auf, dass Leute Geschlecht und Sexualität beziehungsweise, also sexuelle beziehungsweise romantische Orientierung irgendwie vermischen. Und es sind aber im Normalfall zwei getrennte Felder. Also man kann jetzt nicht irgendwie vom Geschlecht von der Person oder von der Geschlechtspräsentation, was nochmal was anderes ist, ne, kann man jetzt nicht irgendwie darauf schließen, wen diese Person liebt irgendwie. Also das sind halt, das ist so das Grundlegende, was man eigentlich erstmal klar machen muss und wo es bei vielen Leuten oft aber auch schon hakt. Und ich glaube, wenn das aber irgendwie noch nicht klar ist, dann kann man ja gar keine weiteren Gespräche irgendwie führen. Ne? Genau. Und dann, was uns einfach auch immer wichtig ist, ist zum Beispiel sexuelle und romantische Orientierung zu trennen. Also und auch der romantischen Orientierung an extra, also wirklich auch einen eigenen Platz
zu geben. Das war für mich zum Beispiel jetzt neu. Also romantische Orientierung war für mich
genau, also einfach weil für asexuelle Menschen oder aromantische Menschen es sehr wichtig ist, dass man diese beiden Sachen halt trennt, dass man zum Beispiel asexuell sein kann, aber trotzdem zum Beispiel biromantisch und ne, also zum Beispiel romantische Gefühle haben kann, aber vielleicht trotzdem keine sexuelle Anziehung oder wenig sexuelle Anziehung verspürt. So, ja, und dann wollte ich einfach ein Stück weit, weil das auch irgendwie in diese Grundlagen mit reinkommt, Sex und Gender da die Trennung aufzeigen und aber auch aufzeigen, warum diese Trennung eigentlich gar nicht so wirklich viel Sinn ergibt. Und ich glaube, dass mir auch gelungen, irgendwie zu sagen, okay, aber unsere Körper sind auch Teil des Sozialen und deshalb ist eigentlich Sex auch letztlich Gender. Und genau, also diese Sachen waren mir einfach wichtig, so Grundlagen zu schaffen.
Ja, bitte mal ergänzen.
Ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen, wo ich halt so ein bisschen die Schwierigkeit oder aber auch irgendwie das Spannende drin sehe, ist das, was du ja auch gerade gesagt hast, dass wir oder dass niemand irgendwie alles wissen kann und wir auch überhaupt nicht den Anspruch auf die einzig richtige Wahrheit erheben, überhaupt nicht. Also alles, was wir quasi so anbieten an Informationen, ist halt so unsere Definition und unsere Sicht. Und da ist halt die Schwierigkeit, so ein bisschen zu sagen, ja, wir wollen gleichzeitig irgendwie keine Türen versperren und wir wollen gleichzeitig niemandem irgendwie sagen, das ist die einzig wahre Definition. Aber andererseits, wie halt Fanny auch schon gesagt hat, wir brauchen irgendwie eine Grundlage, auf der wir weiterreden können. Und da ist es dann halt zum Beispiel einfach wichtig zu sagen, hey, wir definieren Geschlecht als was gleichzeitig irgendwie am Körper passiert, aber auch auf einer sozialen Ebene, aber auch irgendwie auf einer juristischen Ebene. Also was steht in einem Ausweis drin? Was steht auf deiner Geburtsurkunde? Und alle diese Ebenen spielen irgendwie zusammen. Und auf dieser Grundlage können wir jetzt darüber reden, was es zum Beispiel bedeutet, gewisse Privilegien oder auch gewisse Diskriminierungen zu erfahren aufgrund von Geschlecht. Also irgendwie brauchen wir eine gemeinsame Grundlage und irgendwie müssen wir uns da auf was einigen, worauf wir weiter diskutieren können. Aber gleichzeitig heißt es halt auch nicht, dass das die einzige Wahrheit ist, die es da draußen gibt. Und wir behaupten auch niemals mit unserer Arbeit irgendwas Abgeschlossenes zu haben. Und ich glaube, da ist zum Beispiel dann halt auch sowas wie Instagram oder so praktisch, wo wir halt auch immer wieder die Möglichkeit haben, Inhalte von anderen Leuten zu teilen, die halt in anderen Bereichen besser Bescheid wissen als wir oder die eine andere Position einnehmen. Unser Blog auf der Queerlexikon-Seite ist da in der Richtung auch so gedacht gewesen oder wird auch teilweise so genutzt, dass wir da halt einfach Leuten, die nicht mit uns in dem Team sind, die Möglichkeit geben, hey, präsentiert hier mal eure Meinung und eure Position zu diesen Themen. Wie betrachtet ihr denn diese Begriffe oder wie erlebt ihr Diskriminierung, Privilegieren, wie auch immer, in eurem Alltag? Ja, also da denke ich, ist es einfach wichtig, dass wir möglichst offen und plural bleiben, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig aber trotzdem irgendwo Grundlagen schaffen, mit denen wir dann halt weiterreden können.
Also für mich ist da zum Beispiel auch wichtig, gerade wenn wir es von präziser Sprache haben, so Begriffe wie meistens zu verwenden. Also meistens sind Geschlecht und Sexualität getrennt. Manche Leute sagen, dass die Tatsache, dass sie lesbisch sind, irgendwie auch Einflüsse auf ihr Geschlecht hat, so. Und das ist auch valide und das gibt es auch. Also, ne, das sind so, es gibt einfach keine kompletten Regeln bei queeren Identitäten und ich glaube, das ist einfach so wahrscheinlich das, worauf wir uns einigen können, irgendwie, dass es keine wirklichen Regeln gibt und dass wir irgendwie keinen Anspruch auf Vollständigkeit und keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit haben, irgendwie.
Ja, ich meine, das ist, das was gleichzeitig das Spannende ist, aber auch also und auch das Herausfordernde. Weil man natürlich, also deswegen Orientierung, wenn ihr sagt, die Jugendlichen und so weiter, die dann auch mal sagen, ja, aber ich brauche hier mal jetzt eine Orientierung und so weiter, was könnt ihr dazu sagen? Und dieses, dass man Dinge das dekonstruieren will, aber gleichzeitig auch konstruiert. Also immer wenn wir reden, immer wenn wir Sprachen verwenden und so weiter. Aber immer wieder diesen Prozess auch, was heute richtig sein kann, kann morgen wieder anders sein und so weiter. Und dann finde ich nochmal, ihr habt am Anfang beschrieben, auch nochmal dieses den asexuellen Spektrums, asexuelles Spektrum. Warum ihr das nochmal, da habt ihr einen Post dazu gemacht, das habt ihr am Anfang stark gemacht. Also warum ist euch das besonders wichtig und was verbindet, was steckt sich dahinter, was ist für euch an der Stelle wichtig zu sagen für diejenigen, die sich noch nicht so gut auskennen?
Ja, also ich glaube, Asexualität war eines der ersten so Schwerpunktthemen, mit denen wir uns so befasst haben im Queer-Lexikon, also auch schon, als es einfach nur ein so wiki-mäßiges Webseitending war. Einfach weil da die meisten Bildungslücken sozusagen oder wir die meisten Bildungslücken wahrgenommen haben in verschiedensten Bereichen. Also wir haben zum Beispiel halt festgestellt, in Schulen und auch in außerschulischen Sexualaufklärungsprojekten, selbst wenn ausnahmsweise es mal irgendwie um zum Beispiel Homosexualität oder Bisexualität geht, was auch schon sehr selten der Fall ist, ist Asexualität eigentlich was, was immer hinten runterfällt. Also es gibt irgendwie vielleicht noch die Konzeption, ja, manchmal fühlen sich Leute auch sexuell hingezogen zu einem gleichen Geschlecht. Manchmal fühlen sich Leute auch sexuell hingezogen zu verschiedenen Geschlechtern. Aber es ist so super selten irgendwie ein Verständnis oder eine Wahrnehmung davon da, dass es auch Menschen gibt, die einfach überhaupt keine sexuelle Anziehung empfinden. Oder für die sexuelle Anziehung halt was ist, was irgendwie sehr viel komplexer ist als ich fühle das oder ich fühle das nicht. Und deswegen halt auch das asexuelle Spektrum. Also es gibt halt sehr viel mehr als ich empfinde hundertprozentig immer jederzeit zu allen verschiedensten Menschen sexuelle Anziehung und halt ich empfinde das überhaupt nicht. Also da passiert ja ganz viel dazwischen. Da gibt's auch ganz viele Identitätsbegriffe auf diesem Spektrum. Also um jetzt ein Beispiel mal zu nennen, wäre das demisexuell. Demisexuell sind Menschen, die sich
halt
demisexuell, also genau, die Vorsilbe demi heißt ja sowas wie halb oder teilweise und bezieht sich halt auf alle Menschen, die erst dann sexuelle Anziehung empfinden, wenn sie eine tiefere emotionale Bindung zu jemandem eingegangen sind. Und das ist halt eine Spielart davon, wie unterschiedlich Menschen sexuelle Anziehung empfinden können. Und das ist halt was, wozu es bis heute sehr, sehr wenige Anlaufstellen gibt. Und wo ich schon auch denke, wir sind eine sehr wichtige Anlaufstelle dafür, was halt auch die Vielzahl an Kummerkastenfragen zu diesem Spektrum zeigt. Also da gibt es einfach noch sehr, sehr wenig Infomaterial dazu. Ja.
Unsere Gesellschaft ist ja sehr allonormativ, also Allonormativität ist quasi diese Norm, dass jede Person Sex haben muss und Sex ein ganz normaler Teil von einer Beziehung sein muss und von Erwachsenwerden etc. Und das ist halt auch so das Problem, dass Asexualität immer noch sehr pathologisiert wird, also sehr stark so an irgendwelche psychischen Krankheiten geknüpft wird, was natürlich das Schwierige ist, dass es halt oft auch damit einhergehen kann, dass, ne, also dass irgendwie sexuelle Anziehung abnimmt, aber gleichzeitig gibt es Asexualität halt. Und das sind halt so, also oft wird halt den Leuten sehr stark auch irgendwie von allen Seiten vermittelt, mit dir stimmt was nicht. Und wenn du nur dich veränderst und diese oder jene Sachen machst oder man kann das irgendwie heilen oder so, dann wirst du normal. So dieses. Und ich habe den Eindruck, dass es gerade bei Asexualität noch sehr üblich ist, dass da einfach zum einen sehr wenig Wissen irgendwie da ist und gleichzeitig sehr stark diese Idee von, also entweder ist es eine Phase oder es wird irgendwann schon noch, du wirst irgendwann schon noch normal, so quasi, ne? Und ja, es ist halt nicht immer so. Also es gibt halt asexuelle Leute irgendwie.
Ja, und ich finde da halt besonders krass, ne, also dieses Ding von, das kann man irgendwie heilen oder behandeln, zum Beispiel durch Psychotherapie oder durch Medikamente oder so. wenn man das überträgt auf zum Beispiel schwule Sexualität, dann würden heute die meisten Leute sagen, oh Gott, das geht ja gar nicht. Natürlich kannst du schwule Menschen nicht von ihrer Homosexualität heilen. Natürlich gibt es da keine Tabletten oder irgendwie Verhaltenstherapie oder was weiß ich, irgendwelche spirituellen Rituale, die du machen kannst, damit eine Person nicht mehr schwul ist. Das funktioniert nicht. Aber gleichzeitig ist zum Beispiel bei Asexualität die Annahme noch absolut da, dass das halt einfach ein physisches, psychisches, hormonelles Problem ist und dass man das irgendwie heilen kann. Und da ist es halt super wichtig, irgendwie Aufmerksamkeit drauf zu lenken, damit halt auch einfach die Erfahrungen, die asexuelle Menschen in ihrem Alltag machen, vor allem wenn sie nicht wissen, dass sie asexuell sind, weil sie zum Beispiel nie Zugang zu diesem Begriff und zu Informationen darüber hatten, ja, dass da einfach Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird und dass wir da halt drüber reden können, was da eigentlich noch alles schief läuft.
Also ich meine, wir lernen ja alle irgendwie auch immer dazu, ne? Also das heißt, Dinge, die vor 7, 8 Jahren, ich weiß gar nicht, ob ihr als ich angefangen habe, ob das schon ein Thema war, zumindest kriege ich erst in den letzten 1, 2 Jahren so mehr damit, also auch die Frage von Pronomen und so weiter, da ist, hat sich was getan. Man muss sagen, nicht alle kriegen, ich meine, eine bestimmte ja, wir sind alle in unserem Bubble drinnen und so weiter. Manche kriegen das eine mit, manche nicht. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist da eine stärkere Sensibilisierung geschätzt. Aber war das vor 8 Jahren schon so ein Thema? Oder würdet ihr sagen, so gut wie gar nicht?
Also ich würde sagen, das ist erst was, was jetzt in den letzten Jahren vermehrt aufkommt. Da gibt es einfach in verschiedensten Ecken der Gesellschaft verschiedene Bestrebungen, die einfach dafür sorgen, dass wir jetzt alle versuchen, mehr zu verschiedenen Themen zu lernen, die halt außerhalb unserer Bubble sind. Also zum Beispiel, ich persönlich befasse mich halt mit so einem Thema wie Rassismus, was mich nicht persönlich betrifft, intensiv seit 2, 3 Jahren. Und ich glaube, viele Leute, die nicht persönlich von dem Thema Queerness und sexuelle und geschlechtliche Vielfalt betroffen sind, befassen sich halt auch erst in den letzten Jahren damit, weil es mehr irgendwie in die Öffentlichkeit gerückt ist. Ich glaube, da ist schon irgendwie so ein gesellschaftlicher Shift passiert, dahingehend, dass solche Themen jetzt halt auch mehr in der sozusagen Mitte der Gesellschaft ankommen. Und ich habe es vor allem, weil ich ja auch, wie gesagt, akademisch in dem Bereich so ein bisschen drin bin, also weil ich halt Gender Studies studiere, da so ein bisschen mitverfolgen können, dass es halt vor ein paar Jahren im Prinzip noch keine wissenschaftlichen Abhandlungen zu dem Thema, also zur Asexualität gab. Und das jetzt aber nach und nach immer mehr kommt, weil halt festgestellt wird, hey, hier ist total der Bedarf und hier sind total die Lücken und wir müssen irgendwie mehr dazu forschen.
Sehr gut. Ich habe, ein Poster dachte ich so, oh krass, habe ich leider verpasst, und Insta, euer Insta-Livestream vom 5. Dezember zu der Frage, gibt es ein schwules Gen? Balti interviewt Annika. Wenn ich dich bald die fragen würde, was ist das, was du aus diesem Interview und was du da rausgenommen hast, welche Erkenntnis oder neue Fragen du da gewonnen hast in diesem Interview?
Ja, also da kann ich vielleicht noch mal kurz erklären, wie das zustande kam. Und zwar hatten wir im Kummerkasten eine Frage von einer Person, die gesagt hat, ja, hey, ich habe hier irgendwie versucht, mit Leuten zu argumentieren, die irgendwie queerfeindliche Äußerungen von sich gegeben haben, die halt irgendwie gesagt haben, Homosexualität ist eine Krankheit, und ich habe versucht zu argumentieren und es fiel mir irgendwie total schwer. Und irgendwie in dieser Diskussion ist diese Person halt an den Punkt gekommen, wo es dann halt darum ging, dass Krankheiten und Homosexualität ja gemeinsam haben, dass sie beide in den Genen zu finden sind. Und das ist so eine Theorie, die in den letzten Jahren vermehrt aufgekommen ist, dass ob es halt ein sozusagen schwules Gen gibt. Und dazu muss man sagen, also alle Wissenschaft, die es bisher dazu gibt, und vor allem alle seriöse Wissenschaft, die es bisher dazu gibt, sagt halt, nein, gibt es nicht. Also es gibt vielleicht halt einzelne Indikatoren an bestimmten Genen, die bei schwulen Leuten mehr auftauchen. Und in dem Fall war es, glaube ich, ging es um schwule Männer in der Studie. Aber das lässt nicht zum Beispiel darauf schließen, wenn du dieses und jenes Gen hast, dann bist du automatisch schwul. Also das gibt es einfach nicht. Und wir haben dann halt in dem Gespräch, in dem Interview, das ich mit Annika geführt habe, auch lange darüber geredet, dass das ja auch irgendwie eine gewisse Problematik beinhaltet, weil wenn man ein Gen findet, das Homosexualität voraussagen kann sozusagen, was bedeutet das zum Beispiel für Pränataldiagnostik? Also was bedeutet das, wenn quasi Leute in der Schwangerschaft erfahren, dieses Kind hat dieses schwule Gen, treiben sie dieses Kind dann ab? Oder ne? Also es hat so ganz viele Nachwirkungen und das hat auch viel damit zu tun, dass so gerade in der Naturwissenschaft es so einen Drang gibt, so die eine Lösung für was zu finden. Also auch da kommen wir wieder darauf zurück, dass halt Leute sich in der ganzen Komplexität von irgendwie Sexualität und Orientierung und so irgendwie eine simple Lösung wünschen. Und es wäre natürlich eine super simple Lösung, wenn man da so irgendwann so ein schwules Gen entdecken würde. Aber ich glaube, die Wahrheit ist halt einfach viel komplexer, dass Sexualität von ganz vielen Sachen abhängt. Und klar kann ein Teil davon irgendwie im Körper festgeschrieben sein, in den Genen, im Gehirn zum Beispiel. Da gibt es auch Studien darüber. Aber ganz viel ist ja auch davon bedingt, was man halt so sozial erlebt und in welchem Umfeld man aufwächst, so welche Werte man vermittelt bekommt in seinem Leben. Und da gibt es, glaube ich, keine einfache, einzige Lösung, zum Beispiel halt ein Gen.
Weil ich dachte mir, also lese ich erstens richtig und mit dem Gen und so weiter, habe ich irgendwas verpasst. Und aber also was ist es auch, was man darüber jetzt, also ich meine, ich finde es teilweise ja, ich weiß gar nicht, auf wie viele Ebenen ich das da auf der einen Seite absurd, auf der anderen Seite auch nochmal denke, so, okay, was ist eigentlich das, was damit auch verfolgt wird? Also warum brauchen Menschen so eine Sicherheit zu sagen, da ist ein Gen, was mache ich denn damit, was du auch angesprochen hattest, ne? Das ist, ja. Bevor wir zum Abschluss gehen, wo wir nochmal gemeinsam nach vorne schauen sollten, würde ich gerne nochmal eins, was mich sehr beschäftigt, also unterschiedlichen Bereichen von Diversity. Wir hatten am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen, über Sprache und Komplexität und Zugänglichkeit und so weiter. Ihr habt es jetzt auch deutsch gemacht, weil ihr gesagt habt, naja, es schließt halt einige aus, die es aber trotzdem brauchen. Und jetzt ist es ja so, dass wir immer wieder in den Debatten auch, wir haben das bei den Begriffen von BIPOX, haben wir das, dass ein Begriff reingekommen ist, wir haben das mit LGBTIQ und so weiter. Also das, und das kann vielleicht akademisch eine Bubble sein, das kann eine Bubble sein von städtisch und so weiter, ich weiß gar nicht wie, also das ist wahrscheinlich auch nicht so einheitlich. Die Frage von Komplexität und von, das ist zu kompliziert, wenn wir jetzt mit People of Color kommen, wenn wir jetzt mit LGBTIQ kommen, da das verstehen manche nicht, die können das gar nicht mehr, also auch so, auch wenn sie sich bemühen würden und so weiter, das hat vielleicht was mit, auch mit sozialen Fragen zu tun und so weiter. Wer spricht über was, wie und wer da, wer kriegt eine Zugänglichkeit dazu? Denkt ihr darüber nach, wie ist das? Weil auf der einen Seite ist dieses präzise zu sein, ja, richtig zu sagen, deswegen müssen wir die Sachen benennen. Und gleichzeitig müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass es sozusagen ja nicht nur uns überfordert, sondern auch viele andere überfordert, die überhaupt nicht im Diskurs drin sind. Die müssen es auch vielleicht gar nicht sein, sondern die sind total okay, so wie sie sind. Aber sie sagen, es ist mir too much. Also wie geht ihr damit um?
Also ich glaube, ganz viel ist halt die Frage, für wen macht man das? Also wir sind primär für queere Jugendliche da. Und es ist super, wenn andere Leute von uns was lernen. Aber das, was uns wirklich in allererster Linie wichtig ist, ist eben, dass queere Jugendliche einen Zugang zu diesen Sachen finden. Und für queere Menschen ist es einfach wichtig, auch diese Komplexität zu haben. Und gerade diese kleinen, super komplexen, super obskuren Labels sind für manche queeren Leute unglaublich wichtig. Also wenn man sich halt zum Beispiel weder in dem einen noch in dem anderen noch im dritten Label wiederfindet, dann gibt es vielleicht irgendwo jemanden, der ein kleines Label aufgemacht hat, das für mich stimmt irgendwie. Und deshalb, für unsere Zielgruppe ist diese Komplexität wichtig. Und dann ist natürlich auch, also für mich ist immer die Frage, muss ich irgendwie für die anderen Leute das machen? Also, weil es geht halt jetzt erstmal um die queeren Jugendlichen irgendwie. Und ob meine Oma das jetzt versteht, meine Oma gibt sich Mühe und sie hört dem gerne zu, so irgendwie. Aber sie muss nicht alles verstehen und sie findet das auch okay. Also das ist halt so das Ding. Ich glaube, der Anspruch von Leuten, die nicht irgendwie selber davon betroffen sind, alles verstehen zu müssen, ist auch ein bisschen arrogant irgendwie. Also dieses Ding von, die Leute müssen sich jetzt mir anpassen. damit ich alles verstehen kann. So, okay, aber das Weltbild ist ja sehr einfach irgendwie mit Zweigeschlechtlichkeit und sehr unkomplexer Sexualität, aber ja, also die Realität ist halt anders. Und
genau. Ich finde das nochmal schön, also sagen wir mal, also für wen machen wir es eigentlich und für wen ist etwas wichtig auch, ist ja die Frage auch nochmal von Privilegien und so weiter, aber auch zu sagen, also das eine ist mit der Sprache, das andere ist aber, wo es natürlich auch kommt, ist, wenn wir Strukturen verändern. Ja, ich komme gleich nochmal zum Selbstbestimmungsgesetz, aber auch Toiletten, die Frage der Toilette, ich meine in den USA, wenn man sagt, naja, ich meine, zu was das für, auch in Europa, ne, zu was das führen kann, für was für ein Backlash das führen kann, wie nur, wenn wir sozusagen nochmal in Ungarn und so weiter schauen, in Polen, was da alles passiert, man kann sagen, ja, da sind wir weit davon entfernt, würde ich, weiß ich gar nicht, ob wir so weit davon entfernt sind. Also das ist ja da, wo Leute sagen, sich angegriffen fühlen. Das eine ist, ich will das überhaupt nicht verstehen und auch das ist die eine Ebene, das andere ist aber, naja, wir müssen dieses Haus so umbauen, damit alle reinpassen. Das heißt auch da und das heißt ja für jeden etwas und dann passieren ja so Reaktionen, wie wir sie teilweise auch erleben.
Also ich finde es da schon auch wichtig, also wie Fanny gesagt hat, es kommt auf die Zielgruppe an. Ich weiß absolut, vor allem wenn ich unsere Insta-Posts und die Reaktionen davon teilweise angucke, dann sehe ich durchaus, dass wir mit manchen Dingen einfach Leute vor den Kopf stoßen, weil sie sich davon überfordert fühlen. Also das ist jetzt zum Beispiel, wenn wir halt so einen Post machen wie, es ist wichtig, dass du die Pronomen von nicht-binären Leuten respektierst, auch wenn es quasi Pronomen sind, die du nicht kennst. So, dann ist das an sich eine wichtige und richtige Aussage und das ist natürlich für nicht-binäre Leute total wichtig. Zum Beispiel halt für mich, ne? Also ich benutze halt unter anderem auch S-Pronomen. Und es ist für mich immer mal wieder notwendig zu erklären, dass das auch durchaus okay ist und dass das nicht irgendwie objektifizierend ist, obwohl S-Pronomen halt in der deutschen Sprache vor allem für Objekte verwendet werden. Aber nein, das ist die Art und Weise, wie ich angesprochen werden möchte und das ist für viele Leute irgendwie verwirrend. Und so ein Post ist gut und richtig, aber ist zum Beispiel für Leute, die noch gar nicht an dem Punkt sind, wo sie verstanden und akzeptiert haben, dass es nicht binäre Menschen gibt, absolut unnötig und überfordernd. Also so, ich habe letztens auf Social Media mal so ein schönes Bild gesehen von so einer Leiter und von so verschiedenen Argumenten, die halt an den unterschiedlichen Sprossen von der Leiter sind. Und wenn du halt quasi einen Post machst, der an der Leiter an der Stelle fast ganz oben ist, wie halt zum Beispiel es nicht-binäre Menschen verdienen, es mit ihrem Pronomen akzeptiert zu werden, dann sind halt Leute, die erst hier unten an der Leiter stehen, die halt gerade erst sich damit befassen, so, oh ja, Männer und Frauen haben irgendwie unterschiedliche gesellschaftliche Diskriminierungen und Privilegien. So, die hier unten sind, die müssen dann halt erstmal irgendwie diese ganzen Zwischenschritte machen, um erstmal hier hochzukommen. Und da würde ich halt auch sagen, ja, manchmal können wir versuchen, diese Zwischenschritte irgendwie zu füllen. Also zum Beispiel halt, indem wir auf die Kommentare antworten und irgendwie versuchen, da Brücken zu schlagen und Sachen zu erklären. Aber wir können halt auch nicht alle diese Sprossen abdecken, weil das ist so viel Arbeit, die da rein investiert werden muss, die diese Personen halt manchmal auch einfach selber machen müssen, weil wir können nicht für Leute sie eine Leiter hochklettern. Also klettern müssen sie schon selber sozusagen. Genau. Und ja, also da kommt es halt wirklich drauf an. Wir können nicht alles abdecken und wir können nicht alle ansprechen und erreichen auf der Ebene, auf der sie sind. Wir können es so weit, wie es geht, versuchen. Aber uns ist natürlich klar, dass wir Grenzen haben in dem Bereich.
Das Bild finde ich sehr ein schönes Bild, weil das einmal erstmal zur Kenntnis nimmt, dass wir auf unterschiedlichen Stufen sein können und das erstmal jetzt, oder mit der Metapher mit dem Rucksack, also dass wir einfach Dinge in unserem Rucksack drin haben, die sind erstmal da durch Sozialisation und so weiter. Die Frage ist, wie gehen wir damit um und wann bin ich bereit, entweder die Leiter höher zu gehen oder was aus meinem Gepäck rauszunehmen und so weiter und das nochmal anzuschauen und sagen, ja, es ist nicht mehr zeitgemäß und so. Das machen wir sehr, sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Phasen. Aber natürlich, das finde ich nochmal gut, weil ihr habt eine Zielgruppe, ihr habt Grenzen, ihr habt Möglichkeiten. Und die Frage ist, ob Gesellschaft, ob Politik das möchte. Wenn sie das möchte, muss sie bestimmte Rahmenbedingungen setzen, damit das ermöglicht wird. Weil man kann nicht davon ausgehen oder davon erwarten, dass Ehrenamtliche sozusagen dieses, alle Leute sozusagen an die Hand nehmen und hochführen in die Leiter, an der Leiter und so weiter. Also so, das finde ich auch mal wichtig von den Rahmenbedingungen. Was wird eigentlich gemacht und was will ich als Gesellschaft? Das ist nochmal, glaube ich, auch wichtig. Systemisch auch.
Total.
Also es, vor allem, ja, sorry.
Also nee, ich wollte nur kurz. Alles gut.
Ja, okay, das ist jetzt bei Zoom manchmal so.
Ja.
Wollen wir die Handhebfunktion wieder ein?
Okay, dann fange ich jetzt kurz an. Also vor allem mit der Frage mit Publikum und für wen sind wir verantwortlich, ist halt das, was mir auch aufgefallen ist und auch eine Lücke, die wir halt schließen wollten, immer wieder das gewesen, dass es halt zwar vielleicht Informationen gibt, auch auf Deutsch Informationen zu queeren Kontexten und so, aber ganz selten welche, die von queeren Menschen für queere Menschen sind. Und das war halt was, was uns super wichtig war, zu sagen, genau das wollen wir sein. Wir wollen quasi aus einer Own-Voice-Perspective, also von uns selber, für unsere eigene Community arbeiten, weil das sind die meistens hinten runterfallen, wenn es zum Beispiel irgendwelche mal wieder reißerischen Zeitungsartikel darüber gibt, wie jetzt das Leben von einer Transperson oder so aussieht. Also genau, das ist auch einfach eine Lücke, die wir da, glaube ich, schließen und die es auch wichtig ist zu schließen.
Genau, was ich noch sagen wollte, ich finde das total wichtig, was du gesagt hast, dass eben die Politik da sehr stark noch am Hinterherrennen, am Aufholen ist so ein bisschen und auch die Frage ist, ob da wirklich das Interesse da ist, aufzuholen, weil man sieht es ja daran, dass solche Projekte wie unseres halt eigentlich, wir haben eigentlich kaum eine Chance auf Finanzierung. So, also wir haben uns da schon öfters damit befasst, weil natürlich wäre von uns allen der Traum, das irgendwie beruflich zu machen, ne, also es macht uns allen super viel Spaß, aber wir haben eigentlich kaum eine Chance, in diesem Projekt irgendwie eine Finanzierung zu bekommen, sprich politisch, also staatlich scheint jetzt nicht wirklich das Interesse daran da zu sein, obwohl der Bedarf ja offensichtlich da ist irgendwie, ne? Und auch grundsätzlich so, wenn man in die offizielleren Gruppen irgendwie reinschaut, in die offizielleren queeren Gruppen so, dann sieht man, dass die je weiter man so an die Politik drankommt, umso weißer und umso heteronormativer werden, also nicht heterosexueller, aber oft sind es dann halt nur noch Schwule und Lesben, die dann übrig sind, so wenn man ganz nah an der Politik dran ist irgendwie und Transmenschen mit ihren Themen irgendwie rausfallen und dann alles, was noch queerer ist, quasi in Anführungszeichen, ne, also was noch obskurer ist vielleicht, also queer kann sich natürlich jeder nennen, aber genau, irgendwie noch mehr rausfällt. Also das ja.
Aber gut, also ich glaube, auch da werden wir also nicht Lösung finden mit der Frage, wie gehen wir mit der Spannung um oder mit dass Menschen sozusagen vielleicht noch nicht so weit nach oben und Leiter ist, ohne es als Vorwurf zu formulieren. Mit Kypra Gümüşer hatte ich vorletztes Mal ein Podcast-Gespräch, die nur sagt, naja, wir sollten alle vor so moralischer Überlegenheit auch sozusagen sehr vorsichtig da sein an der Stelle, weil wir alle irgendwo auch sagen, na, da weiß ich noch nichts, wie gehe ich damit um? Noch nicht an der Stelle vielleicht sind, wo wir sein sollten. So, und wer bestimmt das eigentlich? Und zum Abschluss, der Blick nach vorne, würde ich auch gerne das anhand von zwei Posts von euch machen. Das eine ist das Selbstbestimmungsgesetz. Also auf der einen Seite zu sagen, was sich dahinter verbirgt, warum das wichtig ist und was es auf der Gesetzesebene eigentlich aus eurer Sicht braucht. Wir haben darüber gerade gesprochen, dass es Rahmenbedingungen braucht. Also auch nicht nur kultureller Wandel, sondern auch struktureller und gesetzlicher Wandel. Aber vielleicht könnt ihr damit anfangen und dann nochmal sagen, darüber hinaus, was ihr euch wünschen würdet, so respektive die nächsten 4 Jahre.
Soll ich mal zum Selbstbestimmungsgesetz was sagen? Genau, also die Situation ist da folgende. Was wir aktuell in Deutschland als Gesetz haben, für Transmenschen, die ihren Namen und ihren Personenstand ändern wollen, das ist das sogenannte TSG, das Transsexuellengesetz, was auch tatsächlich immer noch so heißt, obwohl der Begriff transsexuell ja in den meisten Trans-Communities ganz als rotes Tuch gesehen wird und halt abgelehnt wird. Dieses Gesetz ist aus den 80ern, ich glaube von 1981, dementsprechend halt schon 40 Jahre alt. Und entspricht auch dem Mindset gegenüber Transmenschen von vor 40 Jahren und steht halt vielen Transmenschen eher im Weg, als ihnen tatsächlich dabei zu helfen, den Namen und den Personenstand gesetzlich einzutragen, den sie halt auch haben. Und dieses Gesetz ist halt im Laufe der letzten 40 Jahre immer wieder überarbeitet worden, auch weil einfach festgestellt worden ist, dass vieles, was da drin steht, überhaupt nicht vereinbar ist mit dem Grundgesetz. Also das waren solche Sachen wie Transmenschen müssen sich scheiden lassen, um eine Namens- und Personenstandsänderung erwirken zu können, weil es kann ja nicht sein, dass eine vormals heterosexuelle Ehe zwischen einem Mann und einer Frau jetzt plötzlich zwischen zwei Frauen ist, wenn halt eine von denen transitioniert. Also das war halt was, was irgendwie mit der Zeit abgeschafft worden ist. Solche Sachen wie Zwangssterilisation sozusagen, also dass die Person unfruchtbar sein muss, um einen Personenstand ändern zu dürfen. Und dieses Gesetz ist halt überhaupt nicht mehr funktional und da gibt es schon seit vielen Jahren Bestrebungen von verschiedensten Arbeitsgruppen und aber auch von Parteien, da was zu ändern. Und ein neuer Gesetzesentwurf, den wir zum Beispiel halt auch ganz super finden, ist einer von den Grünen, der halt sagt, wir wollen dieses furchtbare TSG abschaffen und wir wollen stattdessen ein Selbstbestimmungsgesetz. Was heißt, niemand muss mehr zum Amtsgericht gehen, niemand braucht mehr irgendwelche ärztlichen Gutachten. Alles ist bisher noch der Fall, um halt eine Namens- und Personenstandsänderung zu erwirken, sondern Menschen sollen einfach nur noch zu ihrem Amt vor Ort gehen können und das halt irgendwie beantragen, ohne das irgendwie beweisen zu müssen, dass sie wirklich trans sind. Und dann ist es einfach nur eine Amtssache, dass du deinen Namen und Personenstand ändern kannst. Und zwar genauso, wie du es möchtest und nicht, wie irgendwelche ÄrztInnen oder Gerichte es für richtig halten. Und ja, das ist halt ein Gesetzesentwurf, hinter dem wir sehr stehen, weil das genau das widerspiegelt, was wir halt eigentlich auch wollen, nämlich, dass alle Leute so leben können und so selbstbestimmt leben können, wie es halt für sie richtig ist. Und dass es keine Regeln gibt, zum Beispiel richtig trans zu sein, weil das einfach für alle eine ganz individuelle Erfahrung ist. Aber das ist klar, dass das ein schwieriger Weg ist zu diesem Gesetz, einfach weil es ein Gesetzesentwurf von den Grünen ist, ne? weil das aus der Opposition rauskommt, weil Politik da in Deutschland leider nicht so gut funktioniert, dass einfach Leute nach ihrer persönlichen Meinung abstimmen, sondern weil es da halt parteiintern sehr, sehr viele Kämpfe gibt, die teilweise gar nicht so viel damit zu tun haben, was einzelne Leute tatsächlich denken und wollen gesellschaftlich. Ja, und da haben wir einfach versucht, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Vielleicht, Fanny, kannst du auch noch mehr zu dem Post sagen?
Ja, ich dachte mir, es wäre einfach mal cool, das auch knapp zusammenzufassen, zugänglich zusammenzufassen, weil bei mir selber da auch ein bisschen Verwirrung herrschte. Und dann habe ich einfach mal eben Xenia aus unserem Team gefragt. Sie macht auch eine ganz tolle Seite, alle guten Dinge jetzt, wo eben auch so zum Beispiel Vorschläge gegeben werden, wie man seinen Bundestagsabgeordneten aus der Region irgendwie eine E-Mail zum Beispiel schreiben kann und denen vermitteln kann, dass man das toll findet, was in diesem Gesetzesentwurf steht und so. Genau, sie hat diesen Post eigentlich so ein bisschen vorgeschrieben und es war für mich dann auch einfach spannend, wirklich das nochmal aufzuarbeiten. Genau. Und ja, also mein Eindruck ist, dass da halt noch sehr wenig Wissen darüber da ist, aber das Interesse halt schon. Und deshalb dachte ich, und der Post kam ja auch sehr gut an. Also ja, das war dann auch die richtige Einschätzung irgendwie, dass ich die Einschätzung hatte, dass das viele Leute interessiert. Ja. Und ja.
Ja, und ich glaube, das ist nochmal gut. Ich meine, für mich war das jetzt auch, ich habe das auch am Rande, aber sehr am Rande mitbekommen, um da nochmal einfach reinzuschauen und wirklich in diesen ganzen kurzen Kacheln da einfach leichten Überblick und wenn du willst, kann nochmal tiefer zu gehen und nochmal deutlich zu machen, naja, Aktivismus ist gut, aber wenn die Gesetze so bleiben, wie sie sind, dann bringt der auch, also dann geht man einfach an Grenzen. Das ist total wichtig. Das heißt, ich meine, wir wissen ja nicht mit den Bundestagswahlen, da weiß niemand, was am Ende dabei rauskommt, aber es könnte eine Option sein, mit den Grünen, ob das dann reinkommt, muss man schauen. Aber da auch weiter Druck zu machen, ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Absolut, das sehe ich. Und das, also auf der anderen Ebene, auch dazu habt ihr einen Post, Franz, Elli, gemacht, da habt ihr sogar zwei Posts gemacht, wie gehe ich mit Transmenschen um und was kann ich, wie kann ich an mir arbeiten, was kann ich machen? Vielleicht könnt ihr da nochmal sagen, weil das natürlich wichtig ist für Menschen, die ehrlich sein wollen, die unterstützen wollen, ja, was würdet ihr da für Tipps geben, Hinweise?
Machst du oder so?
Ja, du hast also, ja die Posts gemacht.
Genau. Also diese Posts sind so ein bisschen daraus entstanden, es war Trans Awareness Week und ich habe mir überlegt, was man da so machen könnte und habe dann mal gesammelt bei uns im Team weil wir haben relativ viele Transmenschen im Team, einfach so was aus unserem Alltag so an Tipps einfach aufkam und dann habe ich das quasi in Posts gebündelt. Und es sind eigentlich oft relativ einfache Dinge, wie zum Beispiel, dass man Namen und Pronomen respektiert, aber dann halt auch so immer so der nächste Schritt, dass man das halt zum Beispiel immer tut, auch wenn die Person nicht im Raum ist und dass man halt vielleicht auch Leute, die über diese Person reden, korrigiert, auch wenn die Person nicht im Raum ist. Und auch solche Sachen wie, dass man halt dann an sich selber arbeitet und sich mal selber mit seinem Geschlecht auseinandersetzt. Und da sind tatsächlich viele Leute. Also das war tatsächlich, da kam einiges an Backlash auch. Irgendwie so dieses, irgendwie, wenn du nicht trans bist, dann lerne es irgendwie mit dem Wort cis umzugehen. So. Und ne, also das ist ja eigentlich nur eine Beschreibung, aber ganz vielen Leuten stößt es irgendwie so sauer auf, dass dann ihr Geschlecht auch irgendwie beschrieben wird. Und genau, also so dieses, wo kann ich an mir arbeiten, also vielleicht sich selber damit zu beschäftigen, es zu üben, auch irgendwie mal einfach, wenn niemand gerade dabei ist, einfach mal so für sich zu üben, diese neuen Pronomen zu verwenden irgendwie. Und solche Dinge sind einfach total wichtig, auch gerade sowas wie Pronomen anzugeben, auch wenn man cis ist oder Pronomen nimmt, die man quasi erwarten würde, sind halt, genau, da kann man viel, viel an sich arbeiten, auch so in seinem eigenen Denken. Und klar, was natürlich auch noch mit reinkommt, ist sowas wie, dass man dann nochmal auf den nächsten Schritt irgendwie anfängt, das selber immer zu hinterfragen, wenn man zum Beispiel irgendwie davon ausgeht, dass eine Person ein bestimmtes Geschlecht hat oder so. Ja,
da gibt es ganz viel. Ich glaube, allein, wenn ich das jetzt in meinen, ja, dieses Jahr habe ich nicht mehr so viel, aber nächstes Jahr in den Zoom-Besprechungen einfach machen würde, glaube ich, würde auch schon allein was auslösen, mhm. Also jetzt digital. Gerade in einem Kreis, wo es überhaupt nie eine Rolle spielt, dass fast niemand macht und so weiter, oder niemand macht. Und da alleine dadurch mal, ne? Und ich meine, man muss dann, glaube ich, da nicht vielleicht erstmal viel reden oder einfach das mal machen. Dann ist im Raum vielleicht schon etwas anders, vielleicht verändert sich etwas, also Dinge sichtbar zu machen. Also von daher finde ich diesen Tipp allein schon, man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber das zumindest mal zu nehmen, finde ich eine schöne Idee.
Und was ich dazu auch noch sagen wollen würde, ist, dass es halt, ich fand diese Post super gut, einfach deswegen, weil so oft Leute gesagt bekommen, also so oft besteht Internetaktivismus darauf, dass du anderen Leuten sagst, was sie nicht tun sollen, auf keinen Fall tun sollen, und wenn sie das tun, sind sie ganz schlechte Menschen. Und ich glaube, da ist es auch einfach mal wichtig zu sagen, hey, hier sind die Sachen, die du tun kannst, und das ist irgendwie positiv, mhm. Und das ist außerdem super simpel, weil wie kompliziert ist es, mal kurz deine Pronomen in deine Bio zu schreiben? Anscheinend sehr viel komplizierter, als man denkt, wenn wir die ganzen Reaktionen darauf angucken und die vielen Leute, die irgendwie komplett überfordert damit waren. Aber ja, halt auch einfach mal zu sagen, hey, es gibt hier super simple Dinge, die du tun kannst und die schon total viel helfen, ist, glaube ich, einfach auch ein wichtiger Schritt, um Ängste abzubauen und Brücken zu schlagen. Und klar gibt es dann immer noch total viel, über das man reden muss, und total viele Gespräche, die geführt werden müssen, um andere Sachen zu klären. Aber es gibt so einfache Möglichkeiten, einfach einen Schritt aufeinander zuzumachen und irgendwo eine gemeinsame Basis zu schaffen. Und ich glaube, da ist so ein Post wie, was kannst du tun, um Transleute zu unterstützen, total wichtig.
Ja, und ich glaube, was da halt auch super wichtig von unserer Seite aus ist, ist so dieses, wie du gesagt hast, dass man halt nicht irgendwie arrogant von oben runterschaut, sondern sich denkt, okay, früher war ich vermutlich auch an dem Punkt irgendwie, wo ich das gebraucht hätte. Und wie kann ich Leuten das Handwerkszeug an die Hand geben, bei denen der Wille da ist irgendwie und das Interesse, aber einfach halt das Wissen vielleicht noch nicht oder der Kontakt, und aber vielleicht der Kontakt gewünscht ist und so. Und genau, also das war mir damit ein Stück weit einfach wichtig.
Ich finde es, jetzt ist auch schon wieder über eine Stunde vorumgegangen. Also was ich total toll finde, ist, dass, also mich hat der Catch mit diesem Pronomen, dieser Kachel, weil ich dachte, ich habe schon mal gehört und so, also ich hatte eine Runde gehabt, im Training, wo das ein Thema war, wo man gesagt hat, naja, lass uns mal wirklich drauf achten. Das haben manche gemacht, manche nicht und so weiter, auch sehr unterschiedlich. Aber ich ja selber habe erstmal die Unsicherheit auch gespürt gehabt, naja, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt von er und sie und so weiter spreche, wer ist nicht darin gefasst und so weiter. Deswegen kam es zur richtigen Zeit, wo ich dachte, okay, ich muss mich jetzt mal
beschäftigen. Und dieser Podcast ist so, so toll, weil ich kann mich mit Sachen beschäftigen, wo ich sonst sage, okay, jetzt mal intensiv. Und ich glaube aber, dass es auch wirklich auf dem Moment ist, der sich verändert. Vor 2-3 Jahren waren wir noch auf ganz anderer Stelle. Weil es, wie gesagt, niedrigschwellig auch war. Ne? Also du kannst sozusagen mit der Leiter wieder gesprochen erstmal ganz leicht einsteigen, gucken, wie sich das anfühlt und gucken, ob du dann den nächsten Schritt machst. Genau, aber irgendwo musst du ja anfangen. Und deswegen finde ich es toll. Und ich finde es so toll, dass ihr dieses Ziel von eine konkrete Zielgruppe zu haben. Ich glaube, es ist wichtiger, sich zu fokussieren, eine Zugänglichkeit zu schaffen durch Sprache. Und durch so ein Lexikon, was erstmal so sehr vielleicht nach Bildung anhört und jetzt nur für so sehr, ja, lese was und dann ist schon besser. Aber da steckt ja so viel hinter, auch Emotionen, die ihr zurückbekommt, positive, negative und so weiter. Und dann die anderen Instrumente, die ihr natürlich habt mit dem Chat und so weiter. Also von daher, ich finde das total klasse und ich finde in der Tat auch wichtig, nicht nur zu sagen die ganze Zeit, wogegen wir sind, sondern was wir anbieten, was wir für Ideen haben. Weil wenn ihr die nicht habt, wer soll sonst die Ideen dafür haben? Also ich meine, ja, ihr seid die Expertinnen auf diesem Gebiet. Deswegen, ich habe total viel an der Stelle gelernt. Und ich freue mich, also wir hatten angefangen mit Diversity und mit da Solidarität zu schaffen, da erstens was gelernt zu haben und zu gucken, wie kann ich das in anderen Bereichen wieder einbringen. Und dann ähneln sich die Themen ja schon oft. Ne? Also wenn wir von Sprache reden, wenn wir von Widerständen sprechen, wenn wir von wie können wir Dinge zugänglich machen, weil das ist ja, was uns, glaube ich, sehr, sehr eint, also diese Frage von Vielfalt. Aber allein auch bei Queer nochmal reinzuschauen und sagen, ja, auch da gibt es Unterschiede, wer wird zu wenig gesehen, ist auch. Also es ist die Wissensebene, aber es ist auch so dieses ganz Instrumente-Ebene mit der Hand irgendwie auch Dinge sagen, ja, okay, so und so kann man Dinge machen. Aber auch Herz, also vom Herz her auch zu sagen, da eine Leidenschaft zu spüren und zu sagen, wenn du sagst, Fanny, das würden wir gern auch beruflich machen und so weiter, weil einfach, ich denke mal, was kann Besseres passieren, wenn Leute, die sich gut auskennen darin und auch Spaß dran haben, dieser Gesellschaft etwas nicht nur ehrenamtlich zurückgeben, sondern auch, ich habe heute mit jemandem gesprochen, wir haben so ein bisschen, ich habe dieses Bild von Standbein und Spielbein. Also wenn ich gerade in so einem Studium, nach dem Studium und so weiter in diesem Bereich bin, dann sage ich, ich möchte etwas machen, was mich wirklich erfüllt. Und das ist gut und wichtig. Trotzdem merkst du, das kenne ich bei mir, aber auch bei vielen anderen Menschen, die dann merken, ich habe die Luft nicht mehr, ich kann das nicht mehr machen, weil ich habe kein Standbein, also ich habe keine finanzielle, aber grundsätzlich Sicherheit, damit ich das weiter treiben kann. Also brenne ich aus oder ich lasse es liegen und sage, ich kann nicht mehr oder ich bin nur sozusagen prekär unterwegs und das kann auch nicht funktionieren. Also von daher finde ich, das ist dann dieser Begriff von Demokratiefördergesetz, der dann sehr, sehr technisch ist, aber der sagt eigentlich, dass wir die sich für die Demokratie einsetzen, auch gefördert werden müssen. Und deswegen, ich würde mich freuen, wenn aus diesem Projekt etwas Berufliches, etwas Professionelles werden kann, was es eigentlich schon ist, aber auch dementsprechend Anerkennung findet. Das würde, glaube ich, uns allen sehr helfen. Sehr unterstützen. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit und auch für die Bereitschaft, mit mir ins Gespräch zu gehen.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, für die Einladung. Ja, hat uns super gefreut. Also eben, weil ich auch denke, es ist so wichtig, über unsere Bubbles hinweg uns irgendwie zu vernetzen, weil sozusagen die andere Seite tut das halt auch, ne? Also so sämtliche konservative und rechtspopulistische Strömungen und so sind so gut vernetzt. Wieso sind wir das nicht? Von dem her, ja, vielen Dank, dass du da auch versuchst, irgendwie Brücken zu schlagen und irgendwie Verbindungen herzustellen. Das ist echt super.
Ja, total cool. Also auch cooles Projekt von dir. Ja.
Danke!
Welcome back aus dem Gespräch mit Fanny und Balthasar. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und dass du etwas mitnehmen konntest. Ich persönlich habe viel gelernt. Angefangen bei der Verwendung und Sichtbarmachung von Pronomen. Damit hatte ich mich schon in der Vergangenheit befasst, jedoch nie in dieser Tiefe. Queer Lexikon versucht aufzuklären, zu empowern und Orientierung zu geben. Und in der Tat ist es so, dass es in diesem Bereich viel Unwissenheit gibt. Umso wichtiger, eine Art Lexikon zu haben, in dem Mensch nachschlagen und sich eine Grundlage schaffen kann. Denn um bei den Themen rund um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mitreden zu können, braucht es Wissen und die Perspektive der Betroffenen. Und oft ist es umgekehrt, wenig bis gar keine Ahnung zu haben, aber zu glauben, ein Urteil fällen zu können. Begeistert bin ich auch vom Kummerkasten oder dem täglichen Chat. Denn sie verdeutlichen, wie viele Menschen Unterstützung und einen Safer Space benötigen. Das zeigt, dass ehrenamtliche Engagement und der Aktivismus helfen vor allem jungen Menschen ganz konkret. Und in diesem Sinne wünsche ich mir sehr, dass Fanny, Balthasar und die anderen aus dem Projekt eine bessere strukturelle Unterstützung bekommen, damit sie ihre großartige Arbeit vertiefen, ausbauen und auf nachhaltige Beine stellen können. Denn es wäre ein Mehrwert für uns alle. Vielen Dank an das Team von Queerlexikon und auch danke an dich für deine Zeit und dein Ohr. Für 2021 wünsche ich dir Peace, Love and Harmony, dein Wurzel.